stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Das sind starke Worte. Sie wecken eine gewisse Erwartung, wenn man liest, dass die Botschaft des Evangeliums sich so ausbreitete, dass die Gemeinde sprunghaft wuchs und sogar zahlreiche Priester, sozusagen die Theologen der damaligen Zeit, und das soll schon was heißen, zum Glauben an Jesus kamen. So ein Wort macht uns gespannt, dass wir vielleicht fragen, was ist damals denn passiert? Was muss denn geschehen, dass der Dienst einer Gemeinde gut vorangeht? Was ist wichtig, dass Gottes Wort ungehindert ausgebreitet wird und in den Herzen Frucht bringt? Was musste dort in Jerusalem geschehen, dass Priester, die im Grunde eine ganz andere Theologie hatten, überführt wurden durch das Evangelium und nicht an ihrer bisherigen Theologie festhielten, sondern dem Evangelium gehorsam wurden? Was musste geschehen? Nun, wir lesen davon in Apostelgeschichte 6, in den Versen 1 bis 7. Da geht es um gemeindeförderndem Diakonendienst. Und wir lesen dort, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Die waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und Gott und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer wieder aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Liebe Schwester, in der letzten Gemeindeversammlung haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass wir uns als Gemeindeleitung, als Älteste einig sind in unserer Gemeinde offiziell Diakone einzusetzen. Einige von euch leiten schon seit Jahren einen bestimmten Bereich unserer Gemeinde. Ihr seid sozusagen Bereichsleiter oder Diakone. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass dieser Dienst, dieses Leitungsamt bewusster wahrgenommen wird. Und deshalb möchten wir uns heute nochmal dieses zentrale Bibelwort anschauen, das uns gewisse Leitlinien für den gemeindefördernden Diakonendienst vor Augen führt. Und ich denke, aus diesem Text können wir zwei wichtige Leitlinien erkennen. Zunächst mal, erstens, der Dienst der Diakone ist an Bedürfnissen orientiert. In den Versen 1 und 2 haben wir von den Bedürfnissen gelesen, die in der Gemeinde aufkamen. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich und es gibt plötzlich Klagen. Da hat sich ein Bedarf aufgetan, eine Not. Das Problem war folgendes: In der Gemeinde in Jerusalem hatte es ein starkes Wachstum gegeben. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Darüber kann man sich ja nur freuen. Vielleicht haben die sowas erlebt wie manche Gemeinden in Amerika. Da gibt es auch ein rasantes Gemeindewachstum in einigen Gemeinden und die zählen dann das Gemeindewachstum mit vierstelligen Zahlen. Amerikanische Verhältnisse. Mittlerweile passiert das auch in China. Dass auch dort Gemeinde Jesu rasant wächst, wie vielleicht nirgendwo auf der Welt zurzeit. Das passierte damals in der Urgemeinde. Ein Riesenwachstum, ein Wachstum, das sich nur mit vierstelligen Zahlen erfassen ließ. In Jerusalem war es also vorwärts gegangen. Trotz Verfolgung und Anfechtung hatte Gott Wachstum geschenkt. Das ist erstaunlich, dass er das oft tut und wir sehen das in der Kirchengeschichte, gerade auch jetzt. In China, in einem nur bedingt freien Land, wächst die Gemeinde. Sprunghaft. Aber dann, wenn die Gemeinde plötzlich so wächst, wird auch schnell etwas übersehen. In einem kleinen Kreis, da werden meistens die Bedürfnisse wahrgenommen, in einem Hauskreis zum Beispiel, da kann man sich gegenseitig sehr gut kennen. Deshalb ermutigen wir auch in unserer Gemeinde immer wieder die Geschwister, zu einem Hauskreis, zu einer kleinen Gruppe dazuzugehören. Man kennt sich einfach besser, man kann sich auf einer persönlichen Ebene austauschen, man kann sich helfen, wenn eine Not vorhanden ist. Aber je größer die Gemeinde, desto schwieriger wird das mit dem Überblick. Und da war etwas übersehen worden. Wir sind nicht so groß. Und wie schnell wird auch bei uns, in unserem Kreis, in unserer Gruppe, mal eine Not übersehen oder jemand übersehen, der gerade in Not ist. Das kann sehr schnell passieren. Die Gemeinde in Jerusalem bestand aus Juden, aber nun gab es eigentlich zwei Sorten von Juden. Die einen waren die sogenannten Diaspora-Juden. Das waren Leute, die waren nicht in der Heimat geblieben. Die waren irgendwann mal, um Handel zu treiben oder vielleicht auch aus anderen Gründen, irgendwo im Römischen Reich umgezogen, hingezogen. Vielleicht schon vor Generationen und hatten dort gelebt und hatten entsprechend sicherlich auch einen weiteren Horizont hinsichtlich der Kultur. Dann waren die irgendwann mal aus dem Ausland nach Jerusalem wieder eingewandert und diese griechischsprachigen Juden oder Hellenisten, die wurden jetzt skeptisch beäugt von denen, die immer treu zu Hause geblieben waren. Ob die wohl noch richtig, so richtig im Glauben stehen, ob die noch so ganz auf der richtigen Spur sind, haben sich die nicht im Ausland vielleicht zu sehr angepasst? Das waren so die Fragen. Manche dieser Hellenisten konnten ja nur noch Griechisch reden. und gar nicht mehr Hebräisch, konnten das Alte Testament nur noch in Übersetzung lesen und nicht mehr in dem Grundtext. Und so wurden sie gewissermaßen von den Hebräern als Juden zweiter Klasse angesehen. Paulus, der sagt doch mal in Philipper 3, Vers 5, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Warum sagt er das denn? War Paulus denn nicht auch ein Hellenist? Er war doch auch ein Diaspora-Jude, der irgendwo gelebt hatte in Tarsus. Was meint er also, wenn er sagt, ich bin ein Hebräer von Hebräern? Nun, ich glaube, er will im Grunde sagen, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wenn auch in Tarsus, wenn auch im Ausland, das sich strikt an die jüdische Tradition gehalten hat, das sich eben nicht an die Umwelt angepasst hat. Bei uns wurde die Bibel noch in Hebräisch gelesen. Da hatte man also eine gute pharisäische Linie gepflegt. Und da schickte man den jungen Saulus sehr zeitig, ich sag's mal so, ins Internat nach Jerusalem, dass er dort in Jerusalem unter einem großen Lehrer, dem Gamaliel, wie ein Hebräer von Hebräern zu leben hatte und lernte. Das waren also Leute, die wohl in Tarsus gelebt hatten, aber die sich nicht angepasst hatten der umliegenden Kultur, sondern ganz konsequent nach der pharisäischen Linie lebten. Und nun hatte man Hebräer in der Gemeinde in Jerusalem und Hellenisten. Ein Sozialsystem gab es damals nicht. Wenn man krank oder alt wurde, musste man von der Familie versorgt werden. Und wenn jemand keine Familie hatte, dann blieb damals vielen nur das Betteln übrig. Anders in der Gemeinde. In der Gemeinde hat man sehr bald eine Herausforderung der Nächstenliebe erkannt, sich um die, die in Not waren, zu kümmern. Die Witwen, die nicht versorgt werden konnten durch ihre eigene Familie, sprich die keine Kinder hatten, die sie versorgen konnten, die Alten, die alleine waren, für die hat die Gemeinde gesorgt. Man hat eine Not gesehen und hat Abhilfe, ganz praktische Abhilfe für die Not geschaffen. Das Problem aber war hier, dass man die Außenseite in der Gemeinde, die Hellenisten, übersehen hatte. Das ist ganz besonders peinlich, wenn da ohnehin eine Gruppe ist, die sich immer etwas benachteiligt vorkommt und die da den Eindruck dann hat, wir werden nicht ganz für voll genommen, wir sind scheinbar nur Christen zweiter Klasse in den Augen der anderen. Wenn so eine Gruppe da ist und dann das noch passiert, dass da die, wo Nöte und Bedürfnisse sind, die den Eindruck gewinnen müssen, die anderen werden versorgt und uns übersieht man. Dann setzt sich da tief innen leicht eine Bitterkeit fest. Und das kann sehr schnell das Ende vom Gemeindewachstum sein. Liebe Geschwister, wenn Unzufriedenheit, Bitterkeit, Ungerechtigkeit sich einnisten, ein Übersehen, ein Verletzen von Geschwistern, wie sich herausstellt, war das gar nicht bösartig gemeint. Sie wurden übersehen, heißt es hier eigentlich im Urtext. Das war der Grund ihrer Benachteiligung. Wenn so etwas entsteht, dann ist das schlimm. Dann kann es sein, dass Unzufriedenheit und Murren sich immer mehr so ausbreiten und dass solche Konflikte die Gemeinde lähmen. Und genau dieser Moment wird zur Geburtsstunde des Diakonendienstes in der Gemeinde. Ich habe bewusst das so ausführlich geschildert, dass wir den Hintergrund erkennen, auf dem der Diakonendienst in der Gemeinde begann. Denn da wird deutlich, wie sich dieser Dienst an vorhandenen Bedürfnissen orientiert. Und wie die Leiter, in diesem Fall die Apostel oder die Zwölf, wie sie Lukas hier nennt, erkannten, hier gibt es Bedürfnisse, denen wir nicht gerecht werden können, weil unsere Prioritäten andere sind. Und hier muss eine praktische, aber auch eine geistliche Lösung gefunden werden. Aus Vers 2, aber auch Vers 4 wird deutlich, welches die Prioritäten der Hirten in der Gemeinde sind, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes und das Gebet. Die Apostel waren damals die ersten offiziellen Leiter der Urgemeinde. Sie hatten also die Aufgabe der Hirten oder der Ältesten. Und aus Apostelgeschichte 4 wissen wir, dass sie nicht nur für die Lehre und die Leitung der Gemeinde verantwortlich waren, sondern auch für die Einsammlung und Verteilung der Güter für die Armen. Und diese Aufgaben waren bald überwältigend, denn die Gemeinde war sehr gewachsen. Und es ist für mich echt beeindruckend zu lesen, wie geschickt sie diese Schwierigkeit lösen. Übrigens, gute Leiter zeichnen sich gerade durch ihre Fähigkeit aus, schwierige Dinge geschickt zu lösen und entschieden zu handeln. Sie weisen zunächst auf ihre Berufung bzw. die Prioritäten ihres Dienstes hin. Vers 2, es wäre nicht gut, wenn wir uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Was nicht bedeutet, dass sie sich nicht um die Witwen kümmern wollten, noch bedeutet es, dass sie sich irgendwie über diese Arbeit, über diesen Dienst erhaben fühlten, ganz und gar nicht. Diese Leute, diese Männer hatten von Jesus gelernt, was es heißt, sich der Armen anzunehmen, was es bedeutet, Barmherzigkeit zu üben. Aber sie kannten auch ihre Berufung und sie wussten, dass ihre Priorität die Verkündigung des Wortes und das Gebet sein musste. Wenn sie das vernachlässigen, würde die Gemeinde früher oder später zugrunde gehen. Beten und das Wort verkündigen, das war ein bedeutender Teil der Arbeit der Apostel. Und wenn sie zu viel Zeit damit verbracht hätten, die Witwen zu versorgen, dann wäre ihre primäre Aufgabe ernsthaft behindert worden. Mir ist es ein großes Anliegen, meine Lieben, dass wir, wenn wir uns jetzt erneut Gedanken machen über den Diakonendienst, dass wir uns an der Bibel orientieren. Wir sehen also hier, zunächst hat man in Jerusalem gar keine Diakone gehabt. Aber dann hat man gesehen, hier ist ein Bedürfnis. Und dann stelle ich hier noch Folgendes fest. In dieser Situation hätte man an ein vorhandenes Muster sich anschließen können. Denn in der jüdischen Synagoge war es so, da gab es 7 Älteste und 3 Diakone. Das war also das Muster der Synagoge. 7 Älteste, 3 Diakone. Und diese Diakone wurden übrigens in der Synagoge auch als Almosenverteiler oder als Almosensammler genannt. Und nun hätten die Jerusalemer, die erst gar keine Diakone hatten, dafür aber 12 Apostel, sagen können, naja, wir machen es wie in der Synagoge. Die Gemeinde muss auch 3 Diakone haben. Aber nein. Die Gemeinde in Jerusalem war sehr groß und sie kamen nicht in einem Saal zusammen, sondern sie trafen sich da und dort in den Häusern, neben dem, was eben im Tempel auch geschah. Hier wurde also zunächst mal gesehen, wie groß ist denn die Aufgabe? Man hat gesehen, so und so viele Leute sind zu versorgen in der Gemeinde und dann hat man eine Zahl festgesetzt, die diesen Bedürfnissen Abhilfe schaffen sollten. Man hat sich nicht an der Zahl der Synagoge orientiert, sondern man hatte so viele Diakone eingesetzt, wie man brauchte, um den konkret anliegenden Dienst abzuwickeln. Man hatte einen ganz konkreten Dienst vor Augen. Zuerst wurde also die Aufgabe erkannt. Die und die Aufgaben sind abzudecken. Und dann hat man Männer gefunden für diesen Dienst. Deshalb, der Diakonendienst orientiert sich an den Bedürfnissen. Und in diesem Fall der Jerusalemer Gemeinde war es das praktische Bedürfnis der sozialen Fürsorge für Menschen in Not. Dafür mussten jetzt Leute gefunden werden. In Römer 16, in den ersten zwei Versen, ist von der Diakonin Phoebe die Rede. Und da steht, sie war vielen eine große Stütze, ein Beistand, eine Helferin, eine, die anderen an die Seite gerufen war, die anderen zur Seite stand sozusagen. Wir wissen nicht genau, wie ihr konkreter Beistand war, aber sie hatte auch einen Diakonendienst, in dem sie Menschen half, die in Not waren, in einfach Beistand, Hilfe leistete. Wir wissen sonst nicht sehr viel über den Inhalt des Diakonendienstes der ersten Gemeinde. Stichworte hier sind zu Tische dienen, Witwenversorgung, ein Beistand, eine Stütze sein. Es ging um praktische Dienste in der Gemeinde, im Unterschied zu den Diensten, welche die Apostel wahrnahmen in der Verkündigung des Wortes und im Gebet. Ich schlussfolgere daraus, dass die Aufgaben der Diakonen von Ort zu Ort und zu verschiedenen Zeitpunkten in der Gemeinde unterschiedlich ausgefüllt werden. Und hier scheint es mir wichtig, dass man als Gemeinde in erster Linie mal sieht, so wie die sieben Männer den Aposteln halfen, einem damals bestehenden kulturellen Bedürfnis zu entsprechen, so sollte auch heute in den Gemeinden Diakone oder Bereichsleiter eingesetzt werden, um die Ältesten zu entlasten und damit zu unterstützen, besonders bei den Aufgaben und Bedürfnissen, die es in unserer Kultur in der Gemeinde gibt. Und da ist die Frage, wo liegen die Bedürfnisse in unserer Gemeinde? Welche Dienste müssen abgedeckt werden, damit nicht ein Murren oder eine Unzufriedenheit entsteht? Welche Dienste müssen abgedeckt werden, damit nicht etwas brach liegen bleibt? Was muss abgedeckt werden, damit Gemeindeleben gut läuft, gerade auch im praktischen Bereich, im Bereich der Hilfe füreinander, im Bereich des Beistandes? Wo liegen also die Bereiche, für die wir Menschen mit diakonischem Dienst brauchen? Wir haben als Älteste einige Aufgabenfelder zusammengetragen, die diakonisch abgedeckt werden müssen. Darüber haben wir auch in der letzten Gemeindeversammlung gesprochen. Und dann muss jetzt die zweite Frage sein, wo sind in der Gemeinde die Leute, die Gott für diesen Dienst vorbereitet hat? Und da scheint mir vom Wort Gottes her die richtige Reihenfolge zu sein, wie das damals in der Urgemeinde gemacht wurde. Die Verse 3 und 6, da wird uns gezeigt, wie die Diakone erkannt und eingesetzt wurden. Und deshalb habe ich diese zweite Leitlinie so umschrieben: Die Wahl der Diakone in der Gemeinde muss geistlichen Anforderungen genügen. Da steht: Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Was geschieht hier? Ich denke Folgendes. Erstens, seht euch um. Das Bedürfnis, das war nun klar. Und nun seht euch um nach Männern, die ganz bestimmten geistlichen Maßstäben genügen. Seht euch um. Wo sind solche Leute? Damit beginnt im Grunde genommen jetzt, ich sage es mal so, der Wahlprozess, aber wirklich Wahl mit mindestens zwei Anführungszeichen. Es geht mehr um die Frage, wie finden wir nun die Leute, die Gott vorbereitet hat für den Dienst? Seht euch um. Und ich glaube, wir müssen hier Folgendes erkennen. Hier kommt gar kein anderes Motiv in Betracht als dies. Wen hat denn Gott vorbereitet? Aus 1. Korinther 12 ist uns bekannt, dass auch die Dienstleistungen eine Gnadengabe des Heiligen Geistes sind. Sie stehen dort gleich neben der Lehre. Am Ende von 1. Korinther 12 kann man das nachlesen. Also auch für den Diakonendienst, ich möchte mal sagen, für verschiedene Arten von diakonischen Diensten muss man vom Geist Gottes zugerüstet werden. Mir steht da vom Alten Testament die Stiftshütte vor Augen. Da hat Gott bestimmten Leuten durch seinen Geist Weisheit gegeben, zu bauen. Ich habe erst unlängst 2. Mose gelesen. In 2. Mose 35 wird das sehr, sehr detailliert beschrieben. 2 Namen fallen da auf. Habt ihr schon mal gehört von Bezalel und Oholiab? Ganz wertvolle Leute. Die hatte der Geist Gottes begabt mit Weisheit, um bestimmte handwerkliche Dienste zu tun. Die hatten eine Gabe der praktischen Fertigkeit. Und das war eine Gnadengabe Gottes. Und wir wissen aus der Schrift, da gibt es die Gnadengabe der Barmherzigkeit. Das sind Leute, denen Gott ganz besonders die Augen dafür öffnet, zu sehen, wo geholfen werden kann und die dann auch helfen. Im Grunde geht es doch in den verschiedenen Arten von Diensten darum, wo hat Gott jemand die Möglichkeit, die Gaben gegeben, um den Bedürfnissen, die da sind, zu genügen und denen nachzukommen. Und in diesem Fall war nun Folgendes ganz wichtig. Sie mussten ein gutes Zeugnis haben, einen guten Ruf, Vers 3. Sie mussten voll Geistes und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Voll Weisheit, das heißt, sie mussten Leute sein, die ein Geschick hatten, um den Dienst zu versehen, der nun diakonisch versehen werden musste. Und wenn wir 1. Timotheus 3 aufschlagen würden, da lesen wir noch eine ganz andere Reihe von Maßstäben, die Gott anlegt für den diakonischen Dienst, wo uns dann noch konkret gezeigt wird, was das eigentlich heißt, voll Geistes zu sein. Das bezieht sich auf das persönliche geistliche Leben. Voll Geistes sein bezieht sich auf das Leben in der Familie. Und Vollgeist sein bezieht sich auch bei den Diakonen auf ihr Zeugnis, ihren guten Ruf nach außen. Sie sollen integre, selbstbeherrschte Diener sein, nicht doppelzüngig. Das heißt, sie sollen ehrlich sein beim Reden. Nicht hier so reden und dann wiederum anders reden. Wenn sie mit anderen Leuten zusammen sind, dann redet man über die Leute, und wenn man mit die Leuten zusammen sind, redet man über die Leute. Es gibt ein schwäbisches Synonym für dieses Verhalten, das ich jetzt nicht erwähnen werde. Kurz gesagt, sie sollen ein Leben führen unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Ein Diener soll also nicht voll von sich selbst sein, sondern voll Heiligen Geistes. Und die Apostel, die beauftragten die Gemeinde, diese Diener zu erkennen. Seht euch um. Man wird leider nicht genau berichtet, wie die Versammlung in Jerusalem die sieben Männer auswählte. Wir lesen nur in Vers 5, dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, und Philippus und so weiter. Übrigens, diese zwei, die hier genannt werden, wenn wir weiter in der Apostelgeschichte lesen würden, dann können wir feststellen, dass das auch begabte Verkündiger des Wortes waren, was deutlich macht, man kann auch mehrere Gaben haben. Es ist sehr wohl möglich, ein Diakon zu sein und auch ein kompetenter Lehrer des Wortes, ohne gleich ein Hirtenamt auszuüben. Und neben Stephanus und Philippus werden dann noch einige hier genannt, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus und so weiter. Und es fällt hier auf, dass das alles griechische Namen sind, was uns vermuten lässt, dass sie zu den Hellenisten gehörten, zu den griechischsprachigen Juden. Wenn das stimmt, dann finde ich das von Seiten der Gemeinde ein sehr schöner Ausdruck der Liebe denen gegenüber, die sich benachteiligt fühlten. Und dann lesen wir noch ein drittes. Die sieben wurden den Aposteln zur offiziellen Bestätigung vorgestellt und die beteten und legten ihnen die Hände auf in Vers 6. Die Gemeinde hat also die sieben Diener ausgewählt und die Apostel haben sie offiziell eingesetzt mit Handauflegung. Die Handauflegung, die hatte diesen symbolischen Sinn, dass man eine Person und ihren Dienst bestätigt, unterstützt, dass man sagt, ich identifiziere mich mit dieser Person, die diese Aufgabe übernommen hat. Wir sondern sie sozusagen für diesen bestimmten Dienst, für dieses Amt aus und wir stehen hinter dieser Berufung. Diese Weise wurden also die ersten Diakone eingesetzt, auch wenn sie in diesem Text nicht explizit als Diakone bezeichnet werden. Und wie ich schon sagte, glaube ich, dass Apostelgeschichte 6 sehr wohl uns da ein Beispiel oder ein Vorbild dafür liefert, wie Diakone in der Gemeinde eingesetzt werden wollen. Wir haben uns genau vor 10 Jahren auch wieder mit diesem Thema Diakonie, Diakone beschäftigt und entsprechend die verschiedenen Dienste in unserer Gemeinde strukturiert. Und wir befinden uns in einem Prozess, wo neue Dienste dazukommen, wo wir ein bisschen umstrukturieren. Ich habe das in der Gemeindeversammlung auch angesprochen. Und wir wollen es dann so machen, wie es uns dieses Wort hier lehrt. Wir wollen es sozusagen als Muster nehmen. Wenn das klar wird, klar ist, das sind die Bereichsleiter, das sind die Diakone, wollen wir auch hier wieder für sie beten und sie auch offiziell einsetzen. Es ist uns wichtig, uns am Wort Gottes zu orientieren, auch wenn es um dieses Thema geht. Deshalb haben wir neu darüber nachgedacht. Was sind denn zurzeit die Aufgaben, die verschiedenen Bereiche in der Gemeinde, die diakonisch abgedeckt werden müssen? Denn wie wir gesehen haben, der Dienst der Diakone ist an Bedürfnissen orientiert und diese Bedürfnisse sind heute anders als in der Urgemeinde. Er ist auch dazu gedacht, dieser Dienst, um auch die Ältesten zu entlasten und ihnen Freiräume zu schaffen, sich noch mehr dem Wort Gottes und dem Gebet zu widmen. Und zweitens, lasst uns auch wirklich konkret im Gebet die Bitte vor Gott bringen, Herr, zeig uns, wen du vorbereitet hast für die entsprechende Aufgabe. Zeig uns, wen du begabt hast und ausgerüstet hast mit Weisheit und lass uns erkennen, wer sich von deinem Geist führen lässt und wen du im gemeindefördernden Diakonendienst haben willst. Und wenn wir diese Geschwister erkannt haben, wollen wir sie auch offiziell einsetzen, so wie es hier in diesem Wort beschrieben wird. Als die Apostel damals in Jerusalem die sozialen Dienste an andere übertragen haben um sich auf die pastoralen Aufgaben oder die pastorale Hauptaufgabe zu konzentrieren, hatte das die Folge, dass das Wort sich ausbreitete und die Zahl der Jünger zunahm. Mit diesem letzten Vers habe ich diese Predigt begonnen. Nun möchte ich uns doch davor warnen, dieses Wort hier nicht falsch zu verstehen oder es in einer sehr naiven Linearität zu verstehen oder einem Trugschluss zu verfallen. Persönlich glaube ich nicht, dass nur eine bessere Organisation das immer zur Folge haben wird, dass die Gemeinde wächst und zunimmt. Gemeindewachstum ist in erster Linie davon abhängig, dass Gott an einem bestimmten Ort durch seinen Geist wirkt. Aber der Geist kann nur wirken, wenn wir Menschen uns von ihm erfüllen und leiten lassen. Wenn wir das Wort Gottes und auch das Gespräch mit Gott, das Gebet, ernst nehmen. Und wenn wir es nicht zulassen, dass verdeckte Sünde, Geiz, Gier, Materialismus oder Beziehungssünden, die manchmal gar nicht so offensichtlich sind, sondern verdeckt sind, Beziehungssünden wie Unzufriedenheit und Unversöhnlichkeit und Bitterkeit und Neid und Lieblosigkeit, unsere Gemeinschaft vergiften. Eine bessere Organisation, eine bessere Struktur garantiert uns sicherlich kein Gemeindewachstum. Aber ich glaube sehr wohl, wenn wir Gottes Geist Raum geben in unseren Herzen, indem wir Jesus an erster Stelle setzen, wir wollen Gott ehren. So beginnt unsere Auftragsformulierung. Gott zuerst, seine Ehre an erster Stelle. Wenn wir seinem Geist Raum geben und seine Ehre an erster Stelle setzen, wenn wir nach seinem Wort leben und uns dem Gebet widmen, wenn wir die Gaben, die er uns gegeben hat, für sein Reich einsetzen, dann werden wir geistlich wachsen. Dessen bin ich mir ganz sicher. Wenn wir, wie dieses Bild uns hier durch diese Predigt schon begleitet hat, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, an einem Strang ziehen. Einheitlich. Nicht der eine zieht in die Richtung und der andere zieht in die Richtung, dann kommt man nicht weiter. Dann bleibt man auf der Stelle. Dann ist Spannung da. Aber ich glaube, wenn wir an einem Strang ziehen, dann werden wir auf jeden Fall eine innere Erweckung finden und erleben. Und wenn Gott will, dann kann er auch zahlenmäßiges Wachstum schenken. Und der Kolja hat letzten Sonntag davon gesprochen, wir sollen Gott suchen und Großes von Gott erwarten. Er kann. Auch heute noch, auch in unserem Land, auch in dieser Stadt, wirken, dass Menschen noch zum Glauben kommen. Wenn er das will, er kann es auf jeden Fall tun. Er kann es schenken, dass in den nächsten Jahren Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe, das heißt Junge und Alte, Deutsche und Nicht-Deutsche, Schöne und vielleicht nicht so Schöne, aus menschlicher Sicht, ist ganz egal, Dicke, Dünne, was weiß ich, Schwarze, Weiße. Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Generationen können von der befreienden Wahrheit Gottes erreicht werden. Es ist noch Gnadenzeit. Es ist Zeit, die Zeit, in der Gott noch Menschen ruft. Wir wollen glauben und auch erwarten, dass er das auch hier noch tun wird, in unserem Land. Aber ich glaube, dass das auch einfach verknüpft ist mit dieser Bereitschaft, sich von ihm gebrauchen zu lassen und sich füllen zu lassen mit seinem Geist, weil er ist derjenige, der wirkt durch uns, nicht wir aus unserer Kraft. Wollen wir also, liebe Geschwister, auch in dieser Angelegenheit der Diakonie, des Diakonats, uns vom Wort Gottes leiten lassen. Ich denke, nur so können wir erwarten, dass Gott auch in unserer Mitte wirkt, ihm zur Ehre und auch uns zur Freude. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort auch heute noch an Aktualität nichts verloren hat, nichts eingebüßt hat, auch wenn es damals vor 2000 Jahren die Apostelgeschichte verfasst wurde in einem bestimmten kulturellen Kontext. Wir können heute in diesem 21. Jahrhundert, in diesem Jahr 2017 immer noch Prinzipien, Leitgedanken aus ihm erkennen. Und wir wissen das und glauben, dass du dieses Wort inspiriert hast durch deinen Geist, damit wir es auch heute noch für uns als dein Reden annehmen und dass es uns leitet in unseren Entscheidungen, dass wir das anwenden. Es ist dein Reden zu uns. Und ich möchte dich bitten, dass wir dieses Wort auch hier in unseren Reihen schätzen, dass wir uns danach richten, dass wir deine Stimme darin hören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst, auch mit deinem Geist und mit Weisheit in diesem Prozess der Umstrukturierung. Und dass es ein gutes Miteinander auch ist zwischen der Gemeindeleitung und den Bereichsleitern, den Diakonen, dass wir gemeinsam diese Gemeinde nach deinem Sinne leiten. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir sehen könnten, wie das, was wir uns wünschen, was wir dir auch immer wieder sagen, Herr, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn das passiert, durch unseren Dienst, durch unsere Gemeinde. Darum bitten wir dich, Herr, dass du uns da führst. Wir wollen nichts ohne dich tun. Wir wollen keine eigenen Wege gehen, sondern geleitet durch deinen guten Geist und durch dein gutes Wort Entscheidungen treffen und vorwärts gehen im Vertrauen auf einen großen Herrn, auf unseren großen Gott, von dem wir Großes erwarten können. Amen.